Ja, liebe Gemeinde, es ist schön, wieder unter euch zu sein. Ich bin froh, dass ich nicht vorher schon predigen musste, weil das Singen, diese Anbetung mir sehr gut getan hat, mir auch Wärme und Gefühl vermittelt hat, dass Gott gegenwärtig ist. Und ich hoffe, dass das, was ich jetzt zu sagen habe, auch in diesem Geist zu euch rüberkommt. Leider hat mich gestern in der Früh eine Erkältung erwischt. Ich werde also zwischendurch immer wieder schniefen und husten. Ich habe auch da ein Glas Wasser und in meinem Sack Taschentücher. Vielleicht muss ich ein paar kleine Unterbrechungen machen, um mich wieder fit zu machen fürs Weitersprechen. Ja, das Thema ist ja klar geworden durch die Lesungen. Und das Thema Macht ist ja heute sehr präsent, nicht nur wegen der Weltzustände, auch Machtmissbrauch, auch Macht in seiner zynischen, hässlichen, selbstgefälligen Art ist wieder ganz präsent in unserer Welt. Aber auch die Frage Macht in einer geordneten Form durch die Wahl, die heute stattfindet, zu sagen, kriegen wir in diesem Land wieder Stabilität, wieder so, dass alles nach guten Grundsätzen und Dynamiken weitergeht. Insgesamt hat das Wort Macht ja einen üblen Beigeschmack. Wir verbinden damit Zwang, Willkür und Bevormundung. Wenn wir positiv über Macht sprechen, verwenden wir andere Begriffe. Wir sprechen dann von Autorität, Befugnissen oder Ähnliches. Ich verwende heute jetzt hier das Wort Macht neutral, denn das Wort Macht kommt von Machen. Wer etwas erreichen, etwas machen will, braucht in irgendeiner Form, nicht im negativen Sinn, Macht. Sonst kann er oder sie nichts machen. Ich verstehe es so. Macht ist die Summe der einem zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, sich und die eigenen Interessen zu schützen und die eigenen Lebensumstände zu beeinflussen. Darüber hinaus ist Macht die Summe der eigenen Möglichkeiten, Umstände zu gestalten und andere dabei mitzunehmen, dass etwas entsteht, was man für gut und richtig hält. Jesus hat das Thema Macht nicht als etwas in sich Schlechtes gesehen. Und da ist wirklich ein Unterschied auch zu der Fabel von Jotham, die wir gehört haben. Denn da waren die Umstände so, dass die Frage der Macht tatsächlich böse war. Ja? Und darum war es am Ende wirklich nur der Dornbusch und nicht die anderen, die fruchtbar sein wollten, ein fruchtbares Leben führen wollten, die eben bereit waren, die Herrschaft zu übernehmen. Jesus geht viel sachlicher damit um. Und ich denke, das ist auch gut für uns, das so zu sehen, weil wir wissen, dass es heute Gebiete in Deutschland gibt, wo Menschen nicht mehr bereit sind, Männer und Frauen, zum Beispiel ehrenamtliche Bürgermeister zu werden, wegen der Belastungen, wegen der Bedrohungen. Das ist ja leider ein Faktum, das für politisch tätige Menschen heute sehr präsent ist. Für Jesus ist die Frage, wofür und in welchem Geist setzt man die Macht ein, die einem gegeben ist. Unser Text, der Predigttext von der Mutter der beiden Zebedäus-Söhne, entwickelt sich in drei Phasen. Und ich möchte noch einmal betonen, das ist nicht irgendein Thema, sondern gerade, wir haben es gehört, gerade auf dem Weg von Caesarea Philippi nach Jerusalem, da bereitet sich Jesus auf den Tod vor, auf das Kreuz, auf die Passion. Er geht bewusst drauf zu und in der Zeit hinterlässt er bei seinen Jüngern die Werte, die unbedingt wichtig sind, auch in einer Zeit, wo er körperlich nicht mehr da ist, dass sie den Charakter eines Nachfolgers Jesu vergegenwärtigen in dieser Welt. Also dieses Thema ist ihm sehr wichtig, das kommt zweimal. Einmal merkt er, dass die Jünger untereinander gesagt haben, wer ist der Größte, da muss er sich schon mit dem Thema behandeln. Und kurz vor Jericho, wo es dann hinaufging nach Jerusalem, musste er dieses Thema noch einmal aufgreifen. Es ist ihm wichtig. Also, die erste Phase unserer Geschichte. Zuerst werden wir Zeugen eines Gesprächs über offene Machtwünsche. Da kam die Frau des Zebedäus zusammen mit ihren Söhnen zu Jesus und wollte ihn um etwas bitten. Lass doch meine beiden Söhne neben dir sitzen, wenn du in deinem Reich regierst. Einen rechts von dir, den anderen links. Die Mutter legt die Karten offen auf den Tisch. Sie ist überzeugt, ihre beiden Buben hätten das Zeug dazu, in Jesu Königreich ehrenhafte Positionen auszufüllen. Denn das war ja die Erwartung der Jünger. Jesus wusste, wo er hingeht, wenn er nach Jerusalem geht, aber die Jünger dachten, ha, jetzt wird es endlich soweit mit der Herrschaft und mit dem Königreich und mit allem. Die Mutter windet sich nicht, sie tuschelt nicht hinten herum. Nein, alle können es hören und Jesus reagiert erstaunlich sachlich, offen gefragt, offen geantwortet. Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Becher austrinken, den ich austrinken werde? Sie erwiderten, das können wir. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet tatsächlich meinen Becher austrinken, aber ich habe nicht zu entscheiden, wer rechts oder links von mir sitzt. Dort werden die sitzen, die mein Vater dafür bestimmt hat. Übrigens haben Jakobus und Johannes tatsächlich den bitteren Kelch getrunken, den Kelch Jesu. Beide sind in der Frühzeit der Jerusalemer Gemeinde für ihren Glauben hingerichtet worden. Zurück zum Thema Macht. Jeder Mensch braucht Macht. Allein schon, um sich schützen und über sich selber bestimmen zu können. Denken wir an Menschen, die machtlos sind, die wehrlos sind und ausgeliefert, Opfer von Gewalt in der U-Bahn oder zu Hause, Kinder, die in versperrten Räumen geschlagen werden, Arbeitssklaven, Zwangsprostituierten aus armen Ländern, die man in die Illegalität gesteuert hat und die darum nicht mehr aufmucken können gegen die Umstände. Ohnmacht ist schrecklich. Jeder Mensch braucht eine Grundausstattung an Macht, an Selbstmächtigkeit, um über sich bestimmen zu können und um sich wehren und schützen zu können. Und Jesus ist durchaus ein Beispiel für jemanden, der sich wehren und schützen konnte. Er hat selber entschieden, wo er nachgibt, wo er sich aufopfert. Das hat er sich von niemandem anderen sagen lassen. Wer leitet und dabei etwas zustande bringen soll, braucht Macht. Wir sprechen dann, wie ich eingangs gesagt habe, von Autorität, Befugnissen, Entscheidungsspielraum. Wenn Leitern und Leiterinnen keine Macht eingeräumt wird, keine Befugnisse, keine Autorität, was sie entscheiden dürfen oder nicht, macht sie zu Deppen, wenn ich dieses Wort hier verwenden darf. Denken wir an einen Fußballtrainer in einem Hobbyverein, der nicht entscheiden darf, wer zum Spiel aufgestellt wird und wer an welcher Position spielt. Jeder braucht Befugnisse, jeder braucht eine Ausstattung an Macht. Auch Jesus hatte Macht. Wie und wofür er seine Macht einsetzte, das war und das bleibt die entscheidende Frage. Der Teufel in der Wüste wollte Jesus verschiedene Geschmacksrichtungen vom Machtmissbrauch anbieten. von subtiler Manipulation durch Brot und Hörigkeit durch Schauwunder bis zu brachialer Weltherrschaft, um das Gute per Dekret durchsetzen zu können. Jesus hat alles durchschaut und von sich gewiesen. Und doch hatte er Macht. Die Faszination, die von ihm ausging, seine Heilungen, die Vollmacht seiner Lehre, das Vertrauen der Jünger, das alles gab ihm große Macht. Er wusste, er war der Erste unter seinen Jüngern. Und wenn jemand der Erste sein will, dann. Leiden zu wollen, etwas erreichen zu wollen, ist noch nicht ein Charakterfehler. Jesus reagiert eben nicht entsetzt, wie kann man nur Erster sein wollen, sondern er sagt, wenn jemand merkt und das gerne tut, Leitung zu übernehmen, dann kommt die entscheidende Frage, wie und in welchem Geist. Okay, das war jetzt einmal die erste Phase, die Mutter fragt und Jesus antwortet ziemlich sachlich und offen. In der nächsten Phase entladen sich verkappte Machtgelüste. Der Ton wird schärfer, Emotionen kochen hoch. Die anderen 10 hörten das Gespräch mit an und ärgerten sich über die beiden Brüder. Ja, warum ärgerten sie sich? Der Evangelist Markus hat uns den Grund schon vorher verraten. Als Jesus mit seinen Jüngern an einem Abend nach Hause kam, fragte er sie, was habt ihr auf dem Weg verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Also das Entsetzen der Jünger, der Ärger der Jünger, rührt nicht daher, weil sie von Macht überhaupt nichts wissen wollen, sondern weil sie eben auch dieselbe Macht Frage stellen. Die Mutter hat in ein Wespennest gestochen. Man belauerte sich gegenseitig. Niemand darf sich bei Jesus einen Vorteil erschwindeln. Man schaut, dass niemand sich vordrängt. Unter den Jüngern gärte es, sie empörten sich lautstark und waren im Inneren doch selbst besetzt von Machtfantasien. In Gemeinschaften, und dazu zählen natürlich auch christliche Gemeinden, in denen man nicht offen mit Macht umgeht, kommt es zum gegenseitigen Belauern. Man empört sich über Macht und ihren vermeintlichen Missbrauch und ist oft im Inneren doch besetzt von der Frage, wer ist der Größte? Wenn in christlichen Gemeinschaften Machtgerangel und wenn einer christlichen Gemeinschaft Machtgerangel unterstellt wird, zum Beispiel bei euch ist es auch so, reagieren wir im Normalfall entrüstet. Nein, bei uns wird nur demütig gedient. Doch so einfach ist es nicht, und je ehrlicher wir die Dinge anschauen, desto wirkungsvoller können wir dafür sorgen, dass der Geist Christi unter uns herrscht. In der Gemeinde Philippi gab es zum Beispiel 2 Frauen, die bei der Gemeindegründung mit Paulus zusammen mitgewirkt haben. Und das Wort, das Paulus an der Stelle wählt, heißt nicht, dass die Frauen zu Hause Tee gekocht haben, während Paulus missioniert haben, sondern sie haben mitgekämpft. Sie waren mit an der Front. 2 bemerkenswerte Frauen. Und natürlich entsteht überall da, wo 2 bemerkenswerte Frauen in einer Gemeinde sehen, so 2 Gemeindemütter, entsteht sofort die Frage, natürlich sind sie alle gleich, aber wer ist die gleichere? Wer ist die Erste, die noch ein bisschen wichtiger ist? Dann haben sich natürlich gleich 2 Lager gebildet in der Gemeinde. Und Paulus muss sehr mahnen, dass er sagt, ihr lieben Leute, ihr wirklich verdienstvollen Frauen, bitte klärt das unter euch, zerstört die Gemeinde. Wer ist schon länger dabei? Wer oder wessen Eltern haben am Gemeindehaus mitgebaut? Wer hat das goldene Zeitalter unter diesem oder jenem Pastor persönlich miterlebt? Das sind alles Themen, die verhandelt werden können, so wie in Philippi oder auch in Korinth. Da gab es zerstrittene Parteien. Man spielte die geistlichen Leitfiguren gegeneinander aus. Paulus, Petrus, Apollos. Ich bin noch vom Pastor so und so getauft worden, beziehungsweise getraut worden. Sein Glanz färbt auch auf mich ab und drum hat meine Stimme größeres Gewicht, welche Bezüge die Stühle im Gemeindezentrum haben soll. Ich spreche natürlich nicht über diese Gemeinde, versteht ihr, sondern über andere Beispiele. Es gibt ja auch gute Beispiele, wo das nicht so ist. Wissen, wer ist der Größte, wer ist die Größte? Ganz lustig, in einer unserer Gemeinden wurde das so scherzhaft, halb ernst diskutiert. Wer ist die First Lady? Meine Frau hat diese Rolle immer abgelehnt. Sie war da zu cool dafür. Aber dann stellte sich natürlich die Frage, ja, wenn es die Pastorenfrau nicht, wer ist dann die First Lady? Ja? Also, es sind alles so Spielchen, die alle nicht unbedingt furchtbar ernst sein müssen. Aber Wissen ist Macht. Ich habe studiert. Oder Geld ist Macht. Wenn ihr das macht, dann kürze ich meinen Gemeindebeitrag. Auch im Jakobusbrief wird das angeprangert. Dem Reichen wird der bequeme Stuhl vorne angeboten, der Arme muss hinten stehen. Durchsetzungsstärke ist Macht. Es gibt Menschen, die haben einfach Macht. So einen gewissen Zorn, eine gewisse Energie, hat man ein bisschen Angst davor, sich dagegen zu stellen. Oder eine laute Stimme, wo sie alles überbrüllen können. Alles das können Machtfaktoren sein. Beliebtheit und Vertrauen ist ein Machtfaktor. Ja, und dann, wer macht Stimmung? Telefone können zum Beispiel zu Machtmitteln werden, wenn es darum geht, Stimmung zu machen für oder gegen etwas. Aber es soll uns nur zeigen, wir sollen mit solchen Fragen ehrlich umgehen. Jesus hat nicht gesagt, nein, das ist doch schrecklich, dass ihr über Macht nachdenkt, sondern sagt, nein, horcht, wenn jemand unter euch leiten möchte, gestalten möchte, dann, und darauf kommen wir jetzt, diese dritte Phase bringt uns ans Ziel, der Umgang mit Macht im Geist Jesu. Ihr wisst, die Herrscher der Völker unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Und die Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch darf das nicht so sein, sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll euer Diener sein. Im Gegenteil, Diener sein. Genauso ist auch der Menschensohn nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Menschen, die leiten können und leiten und trotzdem diese tiefe Hingabe an die Menschen und ihr Wohlergehen haben, die Platz machen, die Raum machen, dass die Meinung und das Interesse aller irgendwie mit berücksichtigt wird. Solche Menschen sind ein Segen Gottes. Leitende Menschen, Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, aber in dieser Weise leiten, sind ein Segen. Ein Segen. Nicht nur in der Gemeinde, in abgewandelter Form, kann das auch in Betrieben, im Beruf sein, am Arbeitsplatz, in den verschiedensten Situationen, wo gestaltet und geleitet werden muss, ist das. Jesus macht es wirklich denkbar einfach. Welche Macht du auch hast, welche Mittel dir zur Verfügung stehen, um dich durchzusetzen, du musst sie so einsetzen, dass nicht dir selbst in erster Linie gedient wird, sondern auch den anderen. Interessant ist, wenn wir uns die Bergpredigt genauer anschauen, Jesus sagt nie, das ist nicht der Grundtenor Jesu, dass man sich selber aufopfern muss, kein Interesse an sich hat, sondern Jesus ist immer der, der sagt, der dieses Miteinander fördert. Es darf mir auch gut gehen. Ich darf auch Freude haben an dem, was geschieht. Aber miteinander, dieses Miteinander ist das Entscheidende. Ganz im Geist Jesu leitet Paulus den Gebrauch von Macht so ab. Philipper 2, 5 bis 6, die Einleitung in den Christushymnus. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einer von uns. Dieses Wort hier, da hat Paulus ein ganz starkes Wort, das uns zu denken gibt. Es kommt in der Übersetzung nicht so raus, aber er sagt, Jesus hielt an seiner Macht, an seiner Stellung nicht fest, wie entweder wie ein Dieb seine Beute festhält, ja, oder wie ein Tier, ein Raubtier an einem gefundenen Fressen festhält. In meinem Studium hat ein Professor das eben so übersetzt, Hapagma steht, also eine Beute. Und dieses Wort zeigt uns, dass diese Lust, Macht zu haben und Macht zu festzuhalten, so etwas sehr Aggressives sein kann. Und gerade das hat Jesus nicht getan. Er hat losgelassen, aus Interesse für uns. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern gleichzeitig immer auch an den anderen. So einfach ist es. Denkt immer für andere mit. Jetzt könnten wir sagen, okay, wir haben das Ende erreicht. Eigentlich wussten wir das alles. Aber so einfach ist es nicht. Wir könnten ja zufrieden sein und sagen, jetzt haben wir es verstanden, Thema abgehakt. Aber wie bei jeder Sache im Leben können uns wir auch hier etwas vormachen. Es gibt eine gewisse Verliebtheit in die Rolle, die man hat, die sagt, ich diene nur. Das haben die Kaiser und Könige auch gesagt. Ich diene nur. Ich bin der erste Diener meines Volkes. Solche Menschen gibt es überall, auch im, wenn auch meist im Westentaschenformat. Ich diene ja nur. Und wenn es den anderen weiterhin gut gehen soll und alles weiterhin gut laufen soll, darf ich nicht die Leitung, die Kontrolle aus der Hand geben. Seufzt, ich würde ja so gerne aufhören, aber ich muss weitermachen. Kennt ihr diese Spielchen? In jeder Gemeinschaft ist es so, ob das der Vorgartenverein ist oder irgendwas anders. Das ist wichtig, sich da auf die Schliche zu kommen. Meine Demut ist mein größter Stolz, sagen manche. Ja, man lügt sich dann manchmal in die Tasche und stilisiert sich als jemand, ohne den es nicht geht. Und darauf sollen wir achten. Dieses Loslassen können, das wir an Jesus sehen in Philipper 2, ist vielleicht der Punkt, wo wir merken, wie aufrichtig unsere Demut und unsere Ausrichtung, das Interesse an den anderen ist, dass wir gegebenenfalls auch etwas aus der Hand geben können, wenn wir merken, es ist an der Zeit. Ich bin ja selber Pastor gewesen, 40 Jahre lang, und ich weiß, dass es einfach manchmal auch zwickt und juckt in den ersten Jahren, wenn man auf einmal so seine Wichtigkeit verliert. und nicht mehr umschwärmt wird von denen, die Fans waren im Leben. Aber es ist sehr wichtig, im Geiste Jesu dann weitergeben zu können, im Vertrauen darauf, dass andere es weiterführen. Ob Politiker oder Chefs, Vereinsvorsitzende oder Familientyrannen, Pastoren, Pastorinnen oder allerlei Experten, von denen es bekanntlich ja nur so wimmelt. Alle müssen sich dem Wort Jesu stellen. Wer unter euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Seid bescheiden und achtet die anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an den eigenen Vorteil, sondern vorrangig an den der anderen. Ich habe in meinem Leben wirklich sehr viele Menschen kennengelernt, die diesen Geist Jesu mit sehr viel Kompetenz, mit sehr viel Entschiedenheit, mit sehr viel Kraft ausgeübt haben. Und sie waren immer ein Segen. Und solche Menschen brauchen wir überall in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft und natürlich auch in der Gemeinde. Die anderen habe ich auch kennengelernt, die sich so ein bisschen in die Tasche lügen und so ein bisschen an der Selbstgefälligkeit hängen bleiben. Aber wenn man sich dem Wort Jesu stellt, kann man das ja bei sich überprüfen. Ich wünsche euch, dass ihr gesegnet seid mit Menschen, die sich wirklich aufrichtig und selbstlos widmen den Aufgaben, die für uns gemeinsam sind. Und ich wünsche euch, dass ihr selbst Menschen seid, die anderen in dieser Funktion zum Segen seid, im Großen wie auch im Kleinen. Amen.